Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ja, da schauen wir an diesem Vormittag auch wieder auf die Themen aus der Forschung. Arndt Reuning aus unserer Forschungsredaktion sitzt im Nachbarstudio. Und Herr Reuning, es geht nicht nur um die Covid-19-Erkrankung. Was haben Sie für uns?
Ja, Petra Enzminger, wir schauen heute auf die 6. Aussterbewelle. 5-mal in der Erdgeschichte sind Tier- und Pflanzenarten in einem gewaltigen Ausmaß von unserem Planeten verschwunden. Am besten erforscht ist da doch immer noch das Massenaussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit, aber immer noch rätselhaft. 5 große Ereignisse verteilt über geologische Zeiträume. Doch im Moment, so argumentieren viele Fachleute, befinden wir uns gerade in der 6. Welle eines massiven Artenschwunds auf dem Globus. Und diesmal ist diese Welle menschengemacht. Wir blicken heute auf die bisher noch artenreichste Klasse von Tieren, nämlich auf den Verlust bei den Insekten. Außerdem geht es bei uns um die Waldbrände in der Ukraine, unter anderem in direkter Nähe zur Ruine des Kernkraftwerks Tschernobyl. Das führt natürlich zu Befürchtungen, dass radioaktive Substanzen in die Atmosphäre gelangen könnten. Dazu später mehr. Wir starten jetzt in die Forschung mit unserem täglichen Corona-Update.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen und die gesamte Entwicklung immer wieder neu bewerten.
Das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
Corona-Update.
Gestern haben wir hier in der Forschung berichtet über die erste Studie, die in Deutschland genehmigt worden ist, um einen Impfstoff zu finden gegen das SARS-Coronavirus 2. Aber auch andere Länder beteiligen sich an der Suche. Die USA, China und England haben klinische Studien begonnen. Und außerdem gibt es noch über 70 weitere Kandidaten, die zurzeit noch im Labor erforscht werden. Bis ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Trotzdem ist es schon jetzt an der Zeit, sich Gedanken zu machen, was eigentlich passieren soll, wenn solch eine Vakzine gefunden ist. Darüber hat Seth Berkley von der Impfallianz Gavi gerade auf einer Pressekonferenz gesprochen. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat sie sich angehört. Volkert, sagen Sie doch einmal, welche Rolle spielt Gavi, diese Allianz, denn überhaupt auf dem Weg zu einem Covid-19-Impfstoff?
Eine wichtige Rolle, allerdings nicht in der jetzigen Phase, der Entwicklungsphase. Aber wenn es dann darum geht, einen Impfstoff auch wirklich weltweit zu verteilen, dann ist Gavi gut aufgestellt. Gavi, das steht für Global Alliance for Vaccines and Immunization, also globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung. Und diese Public-Private Partnership, die wurde im Jahr 2000 gegründet, damals um die rückläufigen Impfraten im globalen Süden wieder nach oben zu bringen. Seitdem hat Gavi über 760 Millionen Kinder geimpft, schätzungsweise 13 Millionen Leben gerettet, und zwar mit Impfkampagnen in den ärmsten Ländern. Und das heißt, Gavi hat jetzt wirklich Logistik vor Ort, um auch einen möglichen Covid-19-Impfstoff wirklich zu verteilen. Und diese Logistik hat Gavi schon genutzt, um jetzt Masken, Schutzmaterialien, Tests für 200 Millionen Dollar zum Beispiel nach Tadschikistan, nach Myanmar, Afghanistan und an viele afrikanische Länder zu verteilen. Und der Geschäftsführer von der Impfallianz Gavi, das ist der Arzt und Epidemiologe Seth Berkley, der betont, eine künftige Covid-19-Impfung, die dürfte nicht nur einem Land, einer Firma gehören, die müsste ein globales Gut darstellen, zu dem wirklich alle auch Zugang erhalten.
Das klingt zunächst einmal plausibel, gleichzeitig aber auch idealistisch, vielleicht ein wenig zu idealistisch für unsere Zeiten, wo bereits zwischen Staaten über Schutzkleidung und Gesichtsmasken gestritten wird. Ein Impfstoff als globales Gut, ist das denn überhaupt denkbar?
Ja, diese Streitigkeiten, die hat Seth Berkley natürlich im Hinterkopf, wenn er das jetzt so betont. Aber er sagt auch, die meisten Impfstoffe gehen ja zumindest zum Teil auf Arbeiten zurück, für die wir alle, wir Steuerzahler, bezahlt haben, über Universitäten, über öffentliche Institute, über die Impfallianz CEPI zum Beispiel. Und man muss auch sagen, Impfstoffe sind ja schon heute ziemlich international. Nehmen wir mal den Ebola-Impfstoff in Kanada, von einem staatlichen Labor entwickelt, von einer kleinen US-Firma vorangebracht. dann an Merck weitergegeben. Der wird jetzt in Deutschland produziert und ist im Kongo im Einsatz. Also Impfstoffentwicklung ist immer schon international. Gavi hat dafür $5 Millionen bezahlt für diesen Impfstoff. Es geht also nicht nur um Gutmenschentum, aber Gavi hat eben dadurch, dass es so viel kaufen kann, auch eine Marktmacht, kann gute Preise heraushalten, heraushandeln, setzt auch auf Hersteller in Schwellenländer. Die sind für Covid-19 sicher wichtig und die müssen jetzt auch unterstützt werden. Denen bricht nämlich ihr normaler, die Standardimpfung weg. Und die sind aber entscheidend, wenn es darum geht, dann wirklich auch große Mengen von einem Covid-19-Impfstoff, wenn er denn kommt, zu produzieren.
Trotzdem besteht ja nicht die Gefahr, dass eine Nation sagt, unser Land zuerst, das ist unser Impfstoff, der kommt zuerst unseren Bürgerinnen und Bürgern zugute.
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Deshalb muss man eben heute darüber sprechen, wie so eine gerechte Verteilung möglich sein soll. Klar, es muss nach Bedarf gehen. Zuerst muss das medizinische Personal geimpft werden, danach Risikogruppen, dann erst die breite Bevölkerung. Das geht natürlich am einfachsten, wenn auch die Produktionskapazitäten wirklich international aufgestellt sind. Dann haben einfach die Länder direkt auch Zugriff. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und deshalb sind die Hersteller in den Entwicklungsländern auch so wichtig. Es gibt im Moment eine Finanzierungskonferenz diesen Sommer für Gavi. $7,4 Milliarden sind gefordert. Deutschland ist ganz vorne mit dabei, hat 600 Millionen zugesagt. Jetzt gab es gerade einen Aufruf von Kinderärzten aus Deutschland. Die haben gesagt, nochmal $100 Millionen mehr sollte Deutschland geben, damit eben Covid-19 auch bekämpft werden kann mit einer Impfung.
Ganz kurz, wie ist es bestellt um die konventionellen Impfkampagnen von Gavi in Zeiten von Corona?
Ganz großes Problem. Die sind in vielen Ländern gestoppt. Allein Gavi musste 21 Impfkampagnen aufgeben. 13 Millionen Kinder wurden nicht geimpft und das ist ein ganz großes Problem. Wieder der Beispiel Ebola, da sind 2.500 Menschen an Ebola gestorben, parallel an der Masernepidemie im Kongo 6.000 Menschen. Also diese normalen Impfungen sind ganz entscheidend.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth war das. Wir haben gerade gehört, durch die Corona-Krise werden in Afrika zum Beispiel Impfkampagnen gegen andere Infektionskrankheiten aufgeschoben. Doch solche Nebenwirkungen der Pandemie gibt es auch hier bei uns. Medizinische Eingriffe, die verschoben werden, um Intensivbetten freizuhalten. Oder, wenn das Gesundheitssystem überlastet sein sollte, wie es zum Beispiel in Italien der Fall war, dann kostet das einfach Kapazitäten, die für andere Patienten eben nicht zur Verfügung stehen. Und dann kann es zu einer sogenannten Übersterblichkeit kommen, weil Menschen indirekt an den Folgen der Covid-Pandemie sterben. Doch wie groß ist diese Gefahr eigentlich? Was wissen Forscher über solche Nebenwirkungen? Dieser Frage ist Christine Westerhaus nachgegangen.
In der Corona-Krise müssen Intensivbetten freigehalten werden, um Menschen mit einem schweren Infektionsverlauf im Notfall behandeln zu können. Seit dem 16. März werden deshalb nicht notwendige Operationen in Deutschland verschoben. Das werde zu einer Übersterblichkeit führen, haben Ärzte vielfach gewarnt. Menschen würden indirekt an den Folgen der Corona-Krise sterben, weil Kontrolltermine nicht stattfinden und wichtige Eingriffe verschoben würden. Doch Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin, sieht dafür noch keine Anzeichen.
Dazu gibt es ja europäische Daten, da kann man sogar Woche für Woche gucken, wie sich die Sterblichkeit entwickelt im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel für die verschiedenen Altersgruppen. Und da sieht man, dass im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, nicht nur die, die wir jetzt so im Blick haben, Italien, Frankreich, Spanien, sondern auch Niederlande, Schweiz, Schweden etwa, dass dort die Mortalität, die bevölkerungsbezogene Gesamtmortalität, also die Gesamtsterblichkeit hochgeht, bei uns aber nicht.
Auch was die Zahl der Intensivbetten anbelangt, sei Deutschland deutlich besser aufgestellt als viele Nachbarländer. Die Gefahr, dass Menschen mit ernsten Krankheiten nicht behandelt werden können, bestehe also nicht. Im Gegenteil, meint Reinhard Busse.
Wir waren vorher gerade bei der Debatte, wo wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich eine Überversorgung. Wir haben zu viele Krankenhäuser und wir sehen jetzt in der Debatte, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, seht mal, der Busse hat Unrecht, wir brauchen doch jedes Bett. Und das hatte ich die große Gefahr. Und das werden wir hinterher in Ruhe ausdiskutieren müssen, ob sozusagen tatsächlich wir jetzt sagen können, Bett ist gut. Da würde ich sagen, nein, wir haben ja jetzt Belege, es stehen so viele Betten frei wie noch nie. Und gerade auch bei so relativ komplexen Krankheiten wie Covid wäre es gut, dass die Patienten in Zentren behandelt werden, die sich damit auch auskennen.
Würden Covid-19-Patienten in spezialisierten Krankenhäusern behandelt, könnte auch ein Problem umgangen werden. Ärzte beobachten, dass weniger Menschen mit Anzeichen eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls in die Notaufnahmen kommen. Möglicherweise aus Angst, sich dort mit dem Coronavirus anzustecken. Doch Reinhard Busse sieht keine Hinweise darauf, dass in Deutschland derzeit Menschen versterben, die sich nicht ins Krankenhaus trauen.
Also wenn die Patienten mit dem Herzinfarkt nicht ins Krankenhaus gehen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann versterben, relativ hoch. Und das würde man dann bei der Gesamtsterblichkeit sehen, aber in den Daten, die wir sehen, wir haben leider nur regelmäßige Daten dafür Hessen und Berlin, da sieht man das nicht. Also es ist nicht so, dass derzeit mehr Personen versterben als in normalen Jahren.
Anders könnte es jedoch bei längerfristigen Folgen der Krise aussehen. Wenn Menschen ihren Job verlieren oder aufgrund einer ökonomischen Krise weniger Mittel in Bildung und medizinische Versorgung investiert werden, wird sich das auch auf die Gesundheit der Menschen auswirken, sagt Klaus Wendt. Er ist Professor für Soziologie der Gesundheit und des Gesundheitssystems an der Universität Siegen.
Wir sehen ja aktuell schon, dass sozial Schwache deutlich weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen als die, die ein höheres Einkommen haben oder auch zu den höheren Bildungsgruppen gehören. Und das wiederum wird in einer Situation, wo weniger Ressourcen dem Gesundheitssystem zur Verfügung gestellt werden, nochmal verstärkt werden. Und dann werden eben die Leute mit einem höheren Einkommen letztendlich über eine private Krankenversicherung einen leichteren Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Und das ist im Prinzip auch die Schere, die wir dann zwischen Patienten mit unterschiedlichen Einkommenshöhen, mit einem unterschiedlichen Bildungsniveau dann auch zu erwarten haben.
Doch diese langfristigen Folgen für die Gesundheit würden in den derzeitigen Diskussionen kaum berücksichtigt, bemängelt Klaus Wendt.
Es geht dann vor allem darum, wie ist jeder Einzelne bestmöglich zu schützen? Dass die Kapazitäten im Krankenhaus, vor allem im Intensivbereich, besonders gut ausgebaut sind. Und diese Idee, dass natürlich dann auch langfristig gesundheitliche Folgen entstehen, die man dann wiederum vor Augen haben müsste, die wird kaum diskutiert. Aus meiner Sicht müsste man gerade diesen Blickwinkel mit in die Diskussion reinnehmen. Denn auch diejenigen, die jetzt ihr Geschäft verlieren, die arbeitslos werden, auch das sind letztendlich dann starke Problemlagen, die erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Und da muss man dann auch als Staat darauf achten, dass diese Gruppen nicht aus dem Blick verloren werden.
Nicht zuletzt wäre es sinnvoll, mehr Geld in die Prävention von Krankheiten und in Anti-Raucher-Kampagnen zu investieren, meint Klaus Wendt. Denn auch das hat die Corona-Krise gezeigt. Menschen mit Vorerkrankungen und Raucher haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Infektion.
Über die Nebenwirkungen der Pandemie war das Christine Westerhaus. Am kommenden Sonntag jährt sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zum 34. Mal. Doch nicht nur deshalb erregt das Niemandsland um den ehemaligen Reaktor zurzeit wieder einmal große Aufmerksamkeit. Seit Anfang April brennt es immer wieder im Norden der Ukraine und eben auch in der Sperrzone von Tschernobyl, wo noch langlebige radioaktive Stoffe im Boden schlummern. Dort stehen Wälder und Wiesen in Flammen. Die Lage für die Feuerwehr ist schwierig, denn der Wind entfacht immer wieder viele Feuer, die eigentlich schon als gelöscht galten. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat sich umgehört, welche Folgen die Brände haben könnten. Dagmar, zunächst einmal, wie ungewöhnlich sind denn solche Feuer in dieser Region?
Die sind überhaupt nicht ungewöhnlich und es ist gerade Waldbrandsaison, wenn man so will. Der vergangene Winter war trocken, sodass jetzt halt alles auch wie Zunder brennt. Und das ist auch jetzt nicht so ungewöhnlich, denn seit einigen Jahren wird halt durch den Klimawandel doch das Klima auch immer trockener und wärmer, sodass sich die Waldbrände eher in den kommenden Jahren intensivieren werden. Damit rechnen jedenfalls Fachleute.
Wie sieht es denn aus in der unmittelbaren Nähe der Reaktorruine? Sie haben die Sperrzone rund um das Unglückskraftwerk ja bereits mehrfach besucht. Gibt es dort überhaupt irgendetwas, was brennen könnte?
Also um das KKW selbst, das Kernkraftwerk selbst, das ehemalige, hat man eine Art Brandschneise gezogen. Da ist also alles gefällt und viel Beton. Aber zwei Drittel der Sperrzone sind Wald und der Wald rückt auch verhältnismäßig nah ran. Und was nicht Wald ist, das ist vernachlässigte Wiese, verwildertes Gelände, alles voller Gestrüpp. Und die Gefahr, dass es dort Waldbrände gibt, ist auch jedem bewusst. Dort stehen überall Schilder an den Straßen. Aber für viel Aktion dagegen fehlt eigentlich das Geld. Man hat im März wie jedes Jahr ein paar Brandschneisen geschlagen, man hat ein bisschen trockenes Gras gemäht, ein paar Straßen hergerichtet, damit man überhaupt ins Gelände gut reinkommt. Aber das natürlich in viel zu geringem Ausmaß. Viele Bereiche der Zone sind unzugänglich, weil einfach zugewuchert. Es fehlt an Feuerdetektoren, es fehlt an schwerem Gerät zur Brandbekämpfung. Was da ist, ist oft alt und nicht zuverlässig. Die deutsche Botschaft beispielsweise hat Feuerwehrschläuche gespendet. Es fehlt an Schutzkleidung für die Feuerwehrleute und es fehlt auch an Feuerwehrleuten, denn die hat man in den vergangenen Jahren auf fast die Hälfte reduziert.
Was bedeuten denn diese Brände nun für die radioaktiven Substanzen, die sich dort noch immer im Boden befinden?
Die können aufgewirbelt werden, sowohl aus dem Boden als auch aus der verbrennenden Vegetation. Das Risiko ist schwer abzuschätzen, deshalb hatten jetzt norwegische Forscher Waldbrände im Jahr 2015 genommen. Da hat es im April und August zwei schwere Waldbrände gegeben, wo insgesamt 5000 Hektar Wald vernichtet worden sind. Und die haben nachgeschaut, was ist da eigentlich passiert. Freigesetzt wurden den Berechnungen zufolge 3,8 Gramm Plutonium und 3,3 Gramm Cäsium. Hört sich nicht wenig an, ist aber eine Menge. Und kleinere Mengen an vielen verschiedenen Radionukliden, die ließen sich in der Luft nachweisen. Man hat dann gemessen, dass diese Radionuklide, wenn man das Radiocäsium nimmt, sogar bis Skandinavien nachzuweisen waren und Schottland. Das Plutonium beispielsweise ist schwerer, es bleibt also eher in der Nähe des Feuerherdes. Man hat dann geschaut, wo ist die Konzentration besonders groß, und das Gros der Radionuklide ist in einem vergleichsweise engen Bereich um den Reaktor herum in Weißrussland und Russland niedergegangen. Dort lag die Zusatzdosis für die Bevölkerung, wie man berechnet hat, bei etwa einer Röntgenaufnahme. Und mit zunehmender Entfernung nahm das dann ab und soll hier dann in Deutschland beispielsweise nicht mehr gefährlich gewesen sein.
Das wäre die Fernwirkung, aber wie sieht es denn vor Ort aus mit dieser radioaktiven Staub- und Rauchwolke?
Besonders belastet sind natürlich die Feuerwehrleute. Die haben kaum Schutzausrüstung oder schlechte Schutzausrüstung. Und so dass wirklich da die Gefahr besteht, dass sie die Radionuklide beispielsweise einatmen und Plutonium wirkt in der Lunge ganz desaströs. In Kiew soll laut ukrainischen Behörden keine Radioaktivität gemessen werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat das Ganze auch bewertet und sagt, leicht erhöht, aber nicht gefährlich. Und für Deutschland gilt das natürlich dann auch.
Vielen Dank. Dagmar Röhrlich war das über die Waldbrandsituation rund um den Katastrophenmeiler von Tschernobyl. Im Jahr 2017 sorgte eine internationale Studie zum Insektensterben für Aufsehen. Forschende hatten darin Daten ausgewertet, die im Lauf von 27 Jahren gesammelt worden waren. Über diesen Zeitraum hinweg hatten Hobby-Entomologen wirbellose Tiere in speziellen Fallen gefangen. Das Ergebnis lautete, die jährlich gesammelte Insektenmasse ist innerhalb des gesamten Zeitraums um mehr als 75% geschrumpft. Die Forscher sprachen daher von einem dramatischen Insektensterben. Nun legen Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science eine umfassende Analyse vor, eine Metastudie, welche eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen ausgewertet hat. Und die Fachleute sagen, es ist alles viel komplizierter, als es scheint. Volker Mrasek berichtet.
166 Langzeitbeobachtungen über Insekten, die Mehrzahl aus Europa und den USA. Alle überspannen einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren. Die älteste Reihe startete schon 1925 in Russland. Die frühesten europäischen stammen aus den 60er Jahren. Das sind die Studien, die Roel van Klink und seine Kollegen auswerteten. Der niederländische Ökologe arbeitet in Leipzig am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, kurz IDIF. Was die Forscher aus den Daten schließen, ein generelles Insektensterben gibt es nicht. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Trends extrem variieren. Es kommt vor, dass die Zahl der Insekten in der einen Fläche zurückgeht, während sie in der anderen direkt daneben zunimmt. Insgesamt sehen wir aber eine Abnahme der terrestrischen Insekten, also von denen, die an Land leben. Im Durchschnitt beträgt sie knapp 1% pro Jahr. Das klingt nicht noch sehr viel, aber es ist ein Verlust von 25% in nur einer menschlichen Generation. Die meisten seiner Daten stammten aus Langzeitbeobachtungen über Schmetterlinge, sagt van Klink. Ihre Bestände gingen stark zurück. Noch stärker als Fluginsekten nehmen Arten ab, die im Grasland und auf dem Boden leben. Käfer zum Beispiel, Spinnen übrigens auch. Insekten, die man auf Bäumen oder im Boden findet, zeigen dagegen keine Bestandsveränderungen. Jedenfalls nicht nach den Daten, die wir haben. Während die Bestände der terrestrischen Insekten offenbar schon seit längerer Zeit schwinden, gibt es eine andere Gruppe, die sogar zulegt. Es sind Arten, die im Süßwasser vorkommen, wie die Larven von Libellen, Mücken und Eintagsfliegen. Ihre Zahl stieg im Durchschnitt aller Studien und zwar um über 11% pro Jahrzehnt. Eigentlich eine gute Nachricht, doch den Rückgang der Schmetterlinge und Käfer könne das nicht aufwiegen, sagt Jonathan Chase. Der US-Ökologe ist Professor für Biodiversitätsforschung an der Universität Halle-Wittenberg und Co-Autor der neuen Studie. Zugewinne im Süßwasser können den Verlust an terrestrischen Insekten nicht kompensieren. Für mich sind sie trotzdem Grund zur Hoffnung. Europa, Nordamerika und auch Russland haben in der Vergangenheit Maßnahmen zur Gewässerreinhaltung ergriffen. Offenbar wirken sich einige positiv auf Süßwasserinsekten aus und die Ökosysteme erholen sich. Vor 2,5 Jahren schlug eine Studie Krefelder Entomologen hohe Wellen. In ihren Flächen beobachteten sie einen Rückgang der Insektenbiomasse von über 75% innerhalb von knapp 3 Jahrzehnten. Die jetzt ermittelte Verlustrate aus vielen ähnlichen Studien ist zwar nur ein Drittel so hoch, aus Sicht der Forscher aber immer noch alarmierend genug. Jahr für Jahr gingen Insekten weiterhin verloren und damit auch wichtige Blütenbestäuber und Beutetiere für Vögel.
Ein Beitrag von Volker Mrasek war das und damit wird es Zeit für unseren täglichen Blick in die Sterne. Auch heute wieder einmal reisen wir dazu in die Vergangenheit zurück, rund 400 Jahre. Damals wurde ein Stück Wissenschaftsgeschichte geschrieben, das zeigt, dass die Erkenntnisse der Naturwissenschaften nicht immer einen geraden Weg nehmen vom Labor oder der Sternwarte in die Gesellschaft.
Sternzeit, 24. April. Galilei am Abend, aber ohne Monde. Vor 410 Jahren kam in Bologna eine denkwürdige Abendgesellschaft zusammen. Galileo Galilei tafelte mit Philosophen, Theologen und anderen Gelehrten. Schließlich wurde er aufgefordert, die Jupitermonde in seinem Fernrohr zu zeigen. Gut einen Monat zuvor hatte der Forscher im Buch Sternenbote seine ersten Beobachtungen mit dem Teleskop veröffentlicht. Diese Schrift hatte für Begeisterung gesorgt, aber auch für empörten Widerspruch. Manche der Anwesenden konnten die Monde im Teleskop nicht erkennen, andere weigerten sich, auch nur einen Blick durch das Instrument zu werfen. Zwar gab es sicher Vorurteile gegen Galilei und seine Entdeckungen, aber daran allein hat es sicher nicht gelegen, dass die Gelehrten nichts gesehen haben. Es war nämlich keineswegs einfach, durch Galileis Fernrohr die Jupitermonde zu erkennen. Das lange Rohr war auf einem wackeligen Stativ befestigt. Ständig musste man es der sich drehenden Erde nachführen. Dabei sollte man dann noch in einem sehr kleinen und recht unscharfen Gesichtsfeld auf Jupiter und seine Monde achten. Das völlige Laien daran scheitern ist nachzuvollziehen. Für Galilei wurde der Abend des 24. April 1610 zum Desaster. Sein Triumphzug war erst einmal gestoppt. Bald tauchten erste Flugschriften auf, in denen die Beobachtungen völlig in Frage gestellt wurden. Es war die Rede von Reflexen im Rohr und optischen Täuschungen. Galilei wurde europaweit gefeiert. Nur in Italien blickte man mit Argwohn und Ablehnung auf seine Entdeckungen.